Martin,
mhm.
Ich habe einen Tipp für dich.
Okay.
Halte dich von chinesischen heißen Quellen fern. Ein dabei, Wort der Warnung.
Ja, dabei war ich gerade auf dem Weg dahin. Ich wollte mich eigentlich mal ein bisschen gut gehen gedacht. Lassen in der heißen
das
Quelle.
Hab ich mir gedacht.
Dann sowas wieder hier. Herzlich willkommen bei euren Anti-Reisetipps im Filmmagazin, wo es nicht hingehen soll.
Wir sagen
soll.
Euch, wo ihr nicht hinfahren sollt.
Ist ja auch gut zu wissen. Ne? Sonst das hört man immer, wo man hin soll. Aber es ist auch mal gut zu wissen, wo man es am liebsten sein lassen sollte. Und warum es eben heute da um heiße Quellen in China gehen soll, das erfahrt ihr dann im Laufe des Filmmagazins. Erstmal herzlich willkommen bei unserem kuscheligen Podcast, das Filmmagazin. Ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas.
Und wir sprechen einmal in der Woche über Film, Fernsehen, Serien, was Neues herausgekommen ist und besprechen das mal, ob es sich das lohnt, aber ob auch ältere Stoff schauen wir uns gerne mal ganz genau an und drehen das einmal auf links und rechts, um zu schauen, ist denn das noch, wie ist denn das aus heutiger Sicht zu bewerten? Und da haben wir auch gerne ältere Streifen mal dabei, aber ist dann genau, wird das dann auch von uns durch die Lupe genommen und angeschaut.
Und heute geht es ein bisschen um beides. Was Altes und was
stimmt,
Neues.
Tatsächlich, sogar dieses Mal beides.
Ja, aber das ist kein One-Way-Ticket hier. Ihr müsst auch was tun. Ne? Also es ist jetzt
leider.
Nicht Frontalbespaßung. ihr müsst einfach mal schreiben, wenn ihr Lust habt, mal, dass wir über was Bestimmtes reden, ne? Wenn ihr irgendwelche Tipps habt. Einige haben uns schon erreicht. Versuchen wir immer so ein bisschen mit einzubauen. Sobald, ich sag mal, ich habe jetzt gerade das Gefühl, es kommt relativ viel Neues, über das man auch reden kann, aber wir haben auch öfter mal so Monate, jetzt im Sommer war es jetzt zuletzt so, dass wir schon da sitzen und überlegen, boah, worüber können wir denn reden, ist irgendwas Interessantes rausgekommen und da kommen dann eure Ideen ins Spiel, die wir uns aufgeschrieben haben, also nichts versandet, da reden wir dann über eure Vorschläge, das heißt, wenn ihr uns eine Mail schreibt, mail@filmmagazin.audio oder ihr schreibt uns eine DM bei Instagram oder hier bei YouTube, wenn ihr das nicht im Podcatcher hört, sondern auf YouTube schaut, da könnt ihr uns ja mit Bild sehen, dann könnt ihr auch hier einen Kommentar natürlich da lassen. Nicht nur zur Folge, die ihr gerade schaut, sondern auch, was wir uns vielleicht mal anschauen sollen, was ihr gerade gesehen habt. Also ihr seid herzlich eingeladen, hier mitzumachen. Und wir sprechen jetzt über Ranma 1,5, weil ihr habt das sicherlich im Titel schon gelesen, deswegen keine große Geheimniskrämerei, aber eine Serie, die alt und neu zugleich ist, denn sie ist neu aufgelegt worden, ist auf Netflix gerade, läuft aktuell die aktuelle Staffel, 5 Folgen sind zu dem Zeitpunkt jetzt draußen, wenn diese Folge veröffentlicht und wird und früher bei RTL 2, bei den Animes, da lief Ranma 1,5 auch schon. Und hast du es da auch schon wahrgenommen? Hast du es da schon gesehen?
Wahrgenommen habe ich es. Habe da noch mal so ein, zwei Folgen, kann ich mich erinnern, schon gesehen. Aber das war eine der Anime-Serien, die ich dann wirklich nicht bewusst geschaut habe. Also da habe ich dann wirklich, war das jetzt für mich auch, wo ich jetzt die 4 Folgen gesehen habe des Remakes, war dann für mich auch alles an sich neu. Weil dann wirklich alles komplett eigentlich weg war von den 2 Folgen, glaube ich, auch die ich mal gesehen hatte, so irgendwie mit einem halben Auge. Deswegen ist das für mich eine relativ neue Serie, obwohl sie ja auch genau zu dem Zeitpunkt ja auch, glaube ich, dann auch schon Anfang der 2000er, Mitte der 2000er auch auf RTL 2 lief. Aber die habe ich irgendwie tatsächlich übersehen. Ich habe dann erst die Nachfolgeserie, sag ich mal in Anführungszeichen, Inuyasha, die ja von derselben Mangaka stammt, die habe ich dann sehr stark verfolgt. Da wär ich ein bisschen mehr im Stoff gewesen, aber so war es für mich dann sozusagen auch mit dem Remake das erste Mal. War das bei dir anders?
Naja, ich habe das schon, also ich wusste schon, worum es geht. Ich habe auch wahrscheinlich ein paar mehr Folgen geguckt, aber du bist, glaube ich, nicht alleine unter denen, die das nur peripher mitbekommen haben, denn Ranma 1,5 hat bei RTL 2 unterschiedliche Sendeplätze gehabt. Also sie haben es gewechselt und wohl auch ein bisschen schlecht kommuniziert. Das heißt, man hatte gar nicht so richtig die Möglichkeit, das Ganze zu verfolgen. Und wenn ich richtig geguckt habe, ging es ihr wie ihrer Nachfolge, also nicht Nachfolge, ist ja keine Nachfolgeserie, Inuyasha ist ja eine ganz andere Geschichte, aber von Rumiko Takahashi, was du schon gesagt hast, die Serie, die sie eben auch gezeichnet hat als Manga, beiden ging es auf RTL 2 so, dass sie nicht zu Ende geführt worden sind im Deutschen. Das ist sehr schade. Das ist in beiden Fällen äußerst schade. Aber war so. Das heißt, wir sind leider ohne richtige Enden stehen gelassen worden. Und auch tatsächlich gibt es Inuyasha, Ranma 1,5 im Moment, ich glaube Inuyasha auch, nur im gebrauchten DVD-Boxenregal, die auch sehr stark nachgefragt sind. Also ich hab leider keine gefunden. Ich habe nur mir in die erste Folge in Japanisch mal reingeschaut, was mir jetzt, sag ich mal, nicht so viel gebracht hat, weil mein Japanisch ist relativ schlecht. um nicht zu sagen nicht vorhanden, aber zumindest so ein bisschen, um den Zeichenstil wieder anzugucken, nochmal anzugucken und sich zu erinnern, war das schon okay. Aber im Deutschen, echt, leider nicht. Also ja. Netflix hätte das, machen das ja manchmal. Und es ist ja jetzt ein Netflix-Anime, aber wahrscheinlich haben sie die Rechte einfach nicht bekommen. Oder es gibt die deutsche Version im Moment einfach nicht auf dem Markt. Sie hätten die ja jetzt zum Release der neuen Serie einfach mal wieder einkaufen können, damit man sich die alte auch nochmal angucken kann. Hätte ich Bock gehabt, aber ja. Leider nicht möglich im Deutschen. Und Streaming, das nicht ganz legal ist, wollen wir hier nicht unbedingt thematisieren. Das heißt, leider nicht guckbar, außer man findet irgendwo eine gebrauchte DVD-Box.
Oder für wahrscheinlich auch viel Geld. Stehen. Wahrscheinlich auch viel Geld. Ja. Ne? Das ist leider auch immer so der Nachteil, wenn man sich dann mal das anschauen möchte. Ich habe es, glaube ich, gesehen, dass man da schon dann irgendwie 80 Euro hinlegen muss oder noch mehr, wenn man dann die kompletten Staffeln auf Deutsch sich angucken möchte, die ja eben aber auch nicht fertig sind. Also man würde da natürlich auch was holen, was nicht abgeschlossen ist, was, glaube ich, auch sehr unbefriedigend ist. Deswegen ist jetzt sozusagen für alle Leute, die da so interessiert sind, das nochmal schauen zu wollen, ist natürlich dieses Remake jetzt ein super Angebot, auch wenn man jetzt hier erst 4 Folgen hat. Das heißt, bis das auch am Ende ist, es hat ja, glaube ich, schon auch fast 100 Folgen der Anime oder sogar noch mehr.
Auf RTL 2 eben, ja, auf RTL 2 hatte der, glaube ich, ich weiß gar nicht, 80, korrigiert mich, aber insgesamt sind es, also es gab da auch in Japan ist er mal komisch produziert, komisch programmiert worden, da lief er irgendwie Samstagabend in Konkurrenz mit zwei anderen sehr erfolgreichen TV, eine Anime-Serie und einer Spieleshow, da sind nur 18 Folgen produziert worden, weil es nicht funktioniert hat und dann hat man sich aber nochmal irgendwie sich aufgerafft, ein bisschen weniger Geld zur Verfügung gestellt, sag ich mal, und einen Freitagssendeplatz dafür gefunden und dann sind nochmal 143 Episoden entstanden, da hat es auch ziemlich gut funktioniert tatsächlich dann, also da ist auch hin und her gegangen, also die Serie hat, glaube ich, für eine Rumiko Takahashi-Serie nicht, in manchen Teilen nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, weil sie ist ja wirklich eine der bedeutendsten Mangaka in Japan, hatte großen Erfolg. Ihr erstes großes Werk, Urusei Yatsura, ist ja auch schon früher, hat auch eine sehr, sehr erfolgreiche, ich glaube in den 80er Jahren, ja, also Ende der 70er. Nee, die Anime-Serie war, glaube ich, dann in den 80ern, der Manga ist Ende der 70er gekommen. Die hat auch jetzt kürzlich ein Remake bekommen. Also ihre Werke scheinen jetzt gerade wieder on vogue zu sein, die scheint man jetzt gerade wieder zu produzieren. Auch Inuyasha hat ja eine Spin-Off-Serie bekommen, die ist 2020, glaube ich, gestartet als Anime, läuft auch noch, oder 22 sogar, also jetzt letztens erst kürzlich gestartet, wo es dann um die Kinder von Inuyasha geht. Also ja, ihre Werke scheinen gerade wieder mehr nachgefragt zu sein. Sehr spannende Person.
Ja, aber auf jeden Fall für den Stil. Ja.
Auf jeden Fall.
Deswegen gehen wir mal auf die Ranma selber drauf ein, weil wir uns ein bisschen drumherum die Hintergründe ein kleines bisschen erklärt und woher das stammt. Aber worum geht es denn überhaupt in Ranma 1,5? Es geht um Ranma. Haha. große Überraschung. Ranma Sao Tome, genau. Der kommt nämlich zum Dojo der Familie Tendo oder der Vater Tendo. Der besitzt quasi ein Dojo und der hat einen guten Freund. Das ist der Herr Genma Sao Tome. Das ist dann der Vater von Ranma. Und das sind eben alte Buddies. Und die haben sich irgendwie um diesen Dojo irgendwann fortzuführen, dann irgendwann mal vereinbart, dass ihre Kinder heiraten sollen, damit dann quasi diese Familie sich vereint und dadurch dann der Dojo dann auch in festen Händen ist, sobald dann vielleicht dann die Väter nicht mehr da sind. Problem natürlich an der Sache ist, dass sich dann Ranma und dann die Tochter vom Tendo, also Akane Tendo, überhaupt gar nicht verstehen. Man könnte sagen, eine große Antipathie direkt zu Beginn haben, wo sie vorgestellt werden. Ist natürlich das Erste, wo sie sich vorstellen, ist erstmal hier, du musst diese Person heiraten. Das ist natürlich auch mal ein schlechter Start. Auch gerade wenn Akane wird auch als sehr aufmüpfiges Mädchen gezeichnet, die auch Jungs überhaupt gar nicht mag und lieber halt wirklich ihren Tag im Dojo verbringt, dort Karateübungen macht und eigentlich ganz andere Sachen im Kopf hat. Das ist zum einen die Handlung. Das ist natürlich das Große, was es einhalb dann ist, ist nämlich, dass Ranma nicht nur einfach ein krasser Karatekämpfer ist, der dann ein Mädchen irgendwann heiraten soll, sondern er kann sich auch verwandeln in ein Mädchen, wenn er kaltes Wasser in kaltes Wasser berührt. Das ist
so, wenn er warmes Wasser berührt, verwandelt er sich zurück.
Genau, das sind die Regel. Beim Vater ist es, der ist von einem ähnlichen Fluch belegt. Bei ihm ist dann, er wird zum großen Panda bei kaltem Wasser und er verwandelt sich bei warmem Wasser wieder zurück in einen Menschen. Und das Ganze ist dann passiert irgendwie 2-3 Wochen, bevor die Handlung startet. Da haben nämlich da kommen wir nämlich auch zum Intro, da haben dann die Ranma und Genma Sao Tome haben Quellen besucht in China auf ihrer Dojo-Reise, um ihren Kampfstil zu verfeinern und sind dann über irgendwelche mystischen Quellen gestolpert, die halt verflucht sein sollen. Und sie haben auch dann nicht auf die Warnhinweise der lokalen Bevölkerung geachtet und sind dann einfach reingetappt, mehr oder weniger, und sind dann verflucht worden. Und das ist jetzt ein bisschen
das Schicksal. Was halt so passiert.
Was eben immer so passiert, also schon ein bisschen abgedreht das Ganze und ist natürlich dann der große Kern der Serie, oder zumindest besonders jetzt natürlich in den 4 Folgen, dass dann sich eben Ranma immer mal wieder in eine Frau verwandelt und das Ganze natürlich auch irgendwie auch geheim halten muss. Also Akane und ihre Familie, die kriegen das natürlich direkt am Anfang direkt mit, aber so der Rest der Schule, die sie dann halt besuchen, der Mitschüler, die sollen das natürlich nicht mitbekommen.
Großes Geheimnis, das aber auch nicht so ein super dolles Geheimnis. Also es ist nicht so wie bei Detektiv Conan oder so, um nochmal ein RTL 2 Anime zu zitieren, wo das große Geheimnis ist, dass sich über die ganze Serie trägt, sondern es wird immer wieder auch damit gespielt, dass bestimmte Leute das dann rausbekommen, relativ schnell rausbekommen und dann natürlich darauf reagieren, wie es so ist. Ja. Das ist das Setting. Es kommen dann diverse Figuren noch dazu. Wir haben noch Dr. Tofu, den ich sehr gut finde.
Das ist ein super Name einfach.
Ja, es ist wirklich Dr. Tofu. Wirklich ein guter Name. Wir haben jetzt in einer der letzten Folgen einen großen Widersacher von Ranma identifiziert, der aber gar nicht, also so eine Freund-Feind-Beziehung, sag ich mal, ne? So eine Respekt, also noch nicht, aber so eine kommt noch Respektsbeziehung, aber auch eine Feindschaft sozusagen. Ryuga Hibiki ist aufgetaucht. Also wir sind immer noch, auch nach diesen Folgen, die jetzt veröffentlicht worden sind, eigentlich immer noch direkt in der Exposition. Welche Figuren gibt es? Wie funktionieren die miteinander? Was ist das Setup? Da sind wir eigentlich noch nicht raus. Das heißt, man kann. Und ich glaube, das wird auch über die nächsten paar Folgen noch so bleiben. Man kann noch nicht so richtig über die Handlung urteilen, sage ich mal. Weil, und da habe ich noch mal reingeschaut, es ist ja jetzt auch keine Geschichte, die jetzt so wie heute häufig angelegt ist auf einen Arc, der dann irgendwie in 12 Folgen passiert. Und dann hat man eine relativ abgeschlossene Geschichte. Man kann mit mehreren Cliffhangern arbeiten und so weiter. Sondern man hat sich hier einer ziemlichen Herausforderung gestellt. Und zwar eine Serie zu erzählen, die früher natürlich so fürs wochenweise Gucken gemacht war. Und so wird die Geschichte jetzt auch erzählt. Ich bin mal gespannt, wie Netflix das lösen wird, ob die Serie dann auch auf Dauer sozusagen funktionieren wird, wenn man nicht mit diesen Spannungsbögen arbeitet. Ich habe jetzt noch nicht gelesen, dass es irgendwie jetzt dauerhaft laufen soll, sondern ich glaube, es sind ein paar Folgen bestellt, so wie jetzt halt das produziert wird. Mal schauen. Also ich bin echt gespannt, wie sie das lösen wollen, weil ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht funktioniert es aber auch, weil, also unterhaltsam ist es, da bleiben sie ihrem Material treu. Ich habe gelesen, ich habe den Manga nicht gelesen, aber ich habe gelesen, dass sich die erste Serie aus den 80ern viele Freiheiten genommen hat und sich sehr weit vom Manga wegbewegt hat. Die neue Serie soll sich dafür sehr stark an den Manga halten. Bin ich mal gespannt. Also ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Ob das zu halten sein wird, kann man natürlich jetzt noch nicht sagen.
So. Ja. Deswegen, das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen auch mal Testballon. Das ist, und Netflix hatte da auch absolut gar keine Probleme, auch laufende Projekte da einfach einzustampfen, wenn sie ihrer Meinung nach nicht funktionieren. Also das ist ähnlich wie alle anderen Streamingdienste ja auch. Und da gab es ja jetzt auch schon wieder viele, viele Beispiele in letzter Zeit, wo dann einfach auch Serien nach einer Staffel abgebrochen wurden, die dann selbst mit einem Cliffhanger geendet sind. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass eben nicht die Zahlen bringt, die sich dann Netflix vorstellt, dass man da auch dann mit einer unverständigen Remake leben muss, weil hier wurden sicherlich nicht direkt das Cash oder die bezahlt für alles direkt. So läuft das leider nicht. Deswegen wird es immer zuschauen sein, wie das Ganze in Zukunft dann gehandhabt wird, gerade wenn dann halt eigentlich ja noch sehr, sehr viele Folgen eigentlich auf uns warten müssen, viele, viele Staffeln, ob das wirklich bis zu Ende dann erzählt wird. Aber das ist ja erstmal unabhängig davon. Erstmal jetzt die 4 Folgen, die dato jetzt zum Aufnahmedatum dieser Folge raus sind, ist ja durchaus durchaus anderer Anime-Stil, könnte man schon, glaube ich, sagen, wenn man mit dem Werken von der Mangaka noch nicht so viel anfangen kann, weil es ja so ein bisschen die zwei Sachen kombiniert. Also einerseits, ne, diesen Kampfstil-Anime ist Shonen, ist richtig, ne? Und halt dieses eher romantische Liebeserzählungen und das so ein bisschen zusammen morpht. Mhm. Sowohl eine Liebesgeschichte ist, als auch ein Action-Anime.
Ja, genau. Also es ist trotzdem ein Shonen-Anime. Shonen sind ja sozusagen für männliches Publikum getargetete Jugendangebote, sage ich mal. Das ist es auf jeden Fall auch. Wobei diese Romance-Seite ist eher ungewöhnlich, sag mal so. Der Durchschnitt ist schon so, wie du sagst, eher mit weniger Romance, mit nur kleinen Romance-Anteilen. Da ist es natürlich sehr stark im Vordergrund. Ist auch ein bisschen weniger, man hat auch weniger Fokus auf ein besonderes, Energiesystem, Kampfsystem, auf irgendwelche Zusammenhänge, wie man die Kraft oder so erklären kann. Wir wissen eigentlich nur, dass die viel trainieren, viel Kampfzeug trainieren und Ranma ziemlich gut zu sein scheint. Jetzt hätte ich fast Kagome gesagt, aber das ist die andere aus Inuyasha. Akane auch. Und man kennt das auch, es war bei Inuyasha ja auch ähnlich, sag ich mal. Da stand ja auch so eine Romance-Geschichte im Vordergrund. Ich muss sagen, mir gefällt das ziemlich gut. Also ich mag das sehr gerne. So eine locker leichte, ein bisschen dahinfrötzelnde, ne? Du hast schon gesagt, sie können sie nicht so richtig leiden. Liebesgeschichte. Natürlich auch dieser Struggle, den Ranma hat mit seiner Verwandlung. Das ist jetzt im Moment in den ersten Folgen noch nicht so präsent. Also da geht es noch nicht so viel darum. Da ist er eher so dem abneigend gegenüber. Aber es wird dann im Verlauf der Geschichte noch interessanter. Deswegen hoffe ich, dass es fortgeführt wird, ne? Weil er akzeptiert das dann später auch, eine Frau zu werden. Oder zumindest, ja, er geht anders damit um. Also auch da ist eine Charakterentwicklung dann zu sehen. Es bleibt nicht die ganze Zeit dabei, dass ihn das eigentlich eher nervt und jedes Mal, wenn er sich verwandelt, muss jemand mit dem Wasserkocher kommen und ihm heißes Wasser über den Kopf schütten, damit er sich schnell wieder zurückverwandelt.
Ja, das ist ja vielleicht auch so ein durchaus interessanter Punkt, ne, wenn man sich das heute anschaut, diese Idee halt davon, ne, dass so ein Mensch zwei Geschlechter in einem hat, in der er sich jederzeit dann verwandeln kann. Das ist ja hier durchaus auch eine Art von Transgeschichte, könnte man vielleicht deuten, auch wenn das vielleicht schon zu hoch gegriffen ist. Mal gucken, wie das, also ich weiß jetzt selber halt natürlich nicht, wie es sich dann später erzählt, aber das ist ja zumindest, was dann sehr sofort irgendwie auffällt. So richtig, jetzt halt wie gesagt, in den ersten vier Folgen ist es ja noch nicht so im Vordergrund, wie du schon beschrieben hast, aber ich finde es natürlich schon eine interessante Idee, was natürlich schon eine Rolle spielt, ist jetzt Ranma eigentlich ein Mann oder eine Frau oder ein Junge oder ein Mädchen. Und er natürlich aber jetzt in den ersten Folgen immer noch sagt, nee, ich fühle mich als Junge. Aber wenn er das später natürlich sich das ein bisschen aufweicht und hier insbesondere die Geschlechtergrenzen aufgeweicht werden, das sieht man ja auch dann an den anderen Frauenrollen teilweise, die dann eben durchaus nicht nur die zu rettenden Prinzessinnen quasi sind, sondern hier die Frauen auch häufig als starkes Geschlecht gezeichnet werden. Also durchaus eine feministische Note ist ja durchaus ja auch in der Serie zu sehen. Und das wird ja dadurch noch bestärkt, dass dann der Hauptcharakter, der eigentlich ja der krasse Kämpfer ist, eben auch eine krasse Kämpferin ist. Es ist vielleicht nicht direkt eine Transgeschichte, vielleicht in dem Sinne, dass sich wirklich jemand mit einem anderen Geschlecht dann jetzt wohler fühlt in seinem Körper, aber eben dann wahrscheinlich eher aus feministischer Perspektive, dass sowohl Frauen als auch Männer hier die Stützen der Gesellschaft sind und eben hier nicht der eine ist irgendwie die Kämpfer, die anderen sind, die gerettet werden müssen. Das sieht man ja auch daran, dass Akane ja auch irgendwie immer sich prügelnd zur Schule kämpfen muss, weil natürlich alle auch in dem skurrilen Humor von Ranma eineinhalb ist quasi die gesamte Schule, die männliche Seite der Schule steht quasi auf Akane und will unbedingt ein Date mit ihr haben und sie muss sich quasi denn diesem so erwehren, indem sie sich durchkämpft, weil alle sich prügeln wollen mit Akane, weil derjenige, der dann sie besiegt hat, quasi dann das Date, so dann besonders durch einen Charakter dann symbolisiert. Also das heißt auch, hier wird irgendwie dann auch Liebe oder Zuneigung auch ganz, ganz stark so kämpferisch und auch männlich irgendwie konnotiert, aber irgendwie dadurch auch, dass es dann die Frauen eben auch darauf eingehen und eben auch die Frauen hier als Mitkämpfende gezeigt werden, ja auch durchaus gleichberechtigt gezeigt. Auch wenn es natürlich trotzdem der männliche Blick hier bleibt auf jeden Fall. Und man hat auch immer, es ist natürlich auch durchaus so ein frivoler Humor, könnte man es, glaube ich, nennen. so durchaus ein bisschen kindisch, wenn dann auch Ranma sozusagen seine weibliche Seite entdeckt und eben dann auch seine Brüste erkundet und so weiter. Das ist, wie die Serie damit umgeht, das ist schon eher kindisch, ja, ohne das jetzt negativ unbedingt zu meinen, aber es ist ja schon eine eher oberflächliche Auseinandersetzung, zumindest jetzt bisher in den 4 Folgen, aber hat natürlich dadurch auch ein bisschen eine Einzigartigkeit, weil es gibt jetzt, glaube ich, so in der Art und Weise wenige Serien, die das so aufgreifen.
Ich glaube, es ist halt, der Humor passt ganz gut auf das, was man vielleicht in der Pubertät so,
ja, pubertärer Humor ist vielleicht auch so.
Ja, in die Richtung erwartet, ne, auch nicht negativ gemeint irgendwie. Ich denke auch, also, ne, wir reden hier ja auch über eine Geschichte, die Ende der 70er entstanden ist, ne, und dafür, ist das schon, ich sag mal, überdurchschnittlich feministisch, glaube ich, für wenn man sich andere Anime-Geschichten anschaut aus der Zeit, Manga-Geschichten, ist das, glaube ich, was, wo man sich, oder wo sich viele, zumindest habe ich auch viele Voreinträge gelesen, dass man auch, also auch weibliche Personen sich Identifikationsfiguren dann damals gesucht oder gesehen haben, ne, darin in Akane vor allem. Aber auch ihre Schwestern zum Beispiel, ne, die sind ja alle sehr durchsetzungsstark. Auch zum Beispiel Dr. Tofu ist ein gutes Beispiel. Der ist sehr verliebt in eine ältere Schwester, ich glaube die älteste Schwester von Akane, und er eigentlich kommt aus seinem Mund nur noch Gülle raus, wenn sie irgendwie im Raum ist. Dabei ist er eigentlich ein total kluger Arzt, ne, der mit irgendwelchen einfachen Verrenkungen im Rücken irgendwie, weiß nicht, gefühlt Krebs heilen kann, indem er die einmal den Rücken durchknackst, so, ne? Also, aber der verliert auch komplett seinen Brain, wenn er die ältere Schwester sieht. Also die Männerfiguren, die sind hier auch nicht unbedingt, ja, so deutlich männlich konnotiert, ne? Auch das, ich habe mein Gefühl ist auch, ne, das, wir reden ja hier über so eine arrangierte Ehe, das ist natürlich ein sehr ernstes Thema in bestimmten Umfeldern. Hier ist es natürlich auch so ein bisschen als Comic Relief, als Plot Device gemeint und eingesetzt, dass die beiden da jetzt müssen, aber dass die beiden Väter denken sich das ja auch aus, aber es wirkt jetzt nicht so, dass das unausweichlich ist, weil sonst würde die Geschichte ja nicht funktionieren. Wenn es unausweichlich wäre, dann müssten sie sich ja damit irgendwie abfinden und dann, weiß ich nicht, gewöhnen sie sich aneinander oder so. Aber das macht die Geschichte ja nicht, sondern sie sind ja beide auf dem Standpunkt, nö, das machen wir einfach nicht. So, ja. Dass sie sich dann ineinander verlieben, vielleicht, who knows, wir haben kein Ende bekommen. Ja. Das ist ja erstmal eine andere Geschichte.
Das stimmt. Aber es könnte natürlich dann, wenn es am Ende dann doch so ist, dass es sich dann verlieben, kann es natürlich auch durchaus dann kritisch sehen, indem dann gesagt wird, ja, siehst du, funktioniert so eine arrangierten Ehen. Am Ende lieben sie sich dann halt doch. Ne, das ist natürlich ja, dann eine Sache, wie es dann erzählt wird, genau. Aber das wäre natürlich durchaus eine Gefahr.
Na klar, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man das immer so, natürlich, wenn man auf dem Papier schreibt, da gibt es eine Serie, in der soll es eine arrangierte Hochzeit geben, sie wollen erst nicht und dann verlieben sie sich doch. Das heißt, ich mache ein Ist gleich drunter, die Serie sagt mir, dass das doch funktioniert. Das kann man auch nicht machen, also das ist halt auch,
ne? Ja, ist immer ein bisschen einfach, aber es ist durchaus mal, also ist dann immer schwierig, ne, was zeigt einem die Serie und was sagt sie innerlich aus? Das ist ja super schwierig und auch super subjektiv und das ist auch, wo man sehr stark in die Analyse gehen muss und das ist auch, das kann sich auch beim nächsten Mal, das nächste Mal sich so anschaut, ist man schon wieder anderer Meinung, ob wirklich das wirklich der Kern da ist, wovon die Serie selber überzeugt ist, ob das diese Werte vermitteln will. Deswegen, das ist dann immer auch eine sehr schwierige Diskussion. Aber durchaus interessant, wenn man darüber mal reden kann. Ich finde auch dieses, was auch eine klischeehafte natürlich Erzählung ist, ist natürlich dieses, was sich liebt, das neckt sich. Ne? Das ist natürlich auch dieses, man frotzelt sich die ganze Zeit an, aber eigentlich mag man sich. Aber es ist auch, das kann auch ganz schnell, wird das gefährlich. Also das beste moderne Beispiel für, wie man es nicht machen sollte, wäre die dritte Staffel von Stranger Things. Dort hat man auch so 1:1, da wollten die eben, weil sie natürlich auch 80er Jahre Atmosphäre, diese Serie atmen und atmen will, wollte sie dann auch so eine typische 80er Jahre Beziehung darstellen, die halt eben dieses, was ich liebe, das neckt sich, zeigen will, wo dann halt auch, was man auch in Indiana Jones ein paar Mal gesehen hat und auch in ganz vielen anderen Serien, Magnum ganz, ganz häufig vorkommt. Und genau so eine Art der Liebeserziehung wollte Stranger Things 3 haben, aber hat quasi einfach reproduziert, dieses sehr toxische, dass sich wirklich eigentlich die zwei Mann und Frau die ganze Zeit wirklich fertig machen. sich gegenseitig toxisch beleidigen und auch abhängig voneinander irgendwie dabei machen. Und das wird nie aufgegriffen, dass das irgendwie auch wehtut, was die sich da antun. Aber am Ende, ach, sie lieben sich ja. Und damit das Ganze irgendwie tragisch ist. Und das ist dann der Easy Way, um irgendwie da eine irgendwie spannungsreiche Geschichte zu erzählen, weil man natürlich das hin und her hat, aber man hat gar nicht überlegt, was sagen wir hier eigentlich damit aus? Und ist das wirklich eine Art Beziehung, die gut ist, aber alle Charaktere sagen auch, nee, die sagen auch, ja, dadurch, dass ihr euch so anfrotzet, ihr liebt euch doch. Und das ist, ich weiß natürlich nicht, wie es das bei Ranma einhalb weiter erzählt wird. Wäre natürlich auch durchaus eine Gefahr, dass das passieren könnte. Aber ich glaube allein, da das ist gerade dieses, was liebst du das nächste, natürlich auch eine sehr westliche, also diese Art der toxischen Liebschaften, sehr westliche Erzählung. Bei japanischen solchen Erzählungen habe ich auch nochmal einen anderen Eindruck, weil das natürlich auch nochmal so übertrieben ist und das ja deutlich ist natürlich auch, das sind keine so echten, realen Menschen, das ist alles sehr übertrieben. Ich kann mir auch vorstellen, dass halt diese Erfahrung von Akane, dass sie sich quasi durchkämpfen muss durch die Schule, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die natürlich auch wahrscheinlich viele junge Frauen auch gemacht haben, dass sie gefühlt sich durch die Schule kämpfen mussten, damit sie überhaupt auf ihrem Platz sitzen können, weil irgendwie sie die ganze Zeit von Jungs belagert wurden und so natürlich nochmal dargestellt, so extrem dargestellt im Anime, dass sie sich durchkämpfen muss, wirklich. Deswegen ist auch dann diese Art der frösselnden Beziehung, das kann ja sich alles noch ein bisschen drehen oder ist dann nicht ganz so stark, wie man das jetzt vielleicht bei anderen Sachen sagen müsste. Aber ist ja durchaus vielleicht auch so ein kritischer Punkt, wie man gucken müsste, wie sich das noch entwickelt.
Ja. Wir haben noch nicht über die Animationen gesprochen, also über den Stil. Erstmal natürlich der Stil ist ein, also man erkennt schon, aus wessen Feder das Ganze stammt. Das ist natürlich ein modernisierter Zeichenstil, auch weil man sich den wenn man sich den ersten Anime anschaut, die Version, ist es auch schon deutlich modernisiert. Nicht nur, dass es jetzt 16:9 ist und irgendwie die Farben besser sind, die Animationen irgendwie smoother sind, sondern einfach auch im Zeichenstil ist es ein bisschen klarer. Du hast nicht mehr dieses, was den ersten noch sehr geprägt hat, noch ein bisschen comichaftere, ne, also noch ein paar bisschen rundere Augen und so weiter. Das hast du jetzt hier nicht. Oder nicht, sondern schon deutlich weniger, sage ich mal. Ne? Die Haare, die waren in dem Original, wenn man es noch kennt, die waren immer so relativ groß im Gegensatz zum Kopf. Das ist jetzt schon angepasster, finde ich. Also ist ein modernerer Stil. Ich kann nichts Negatives über die Animation sagen. Sieht schön aus. Sie haben für bestimmte Kampfszenen haben sie es auch nochmal einen vereinfachten Zeichenstil immer eingebaut. Also der ist dann sehr, sehr einfarbig. Da gibt es dann nur Schattierungen und so. Das ergibt aber alles Sinn. Ich weiß nicht, ob das zum Sparen war, ne? Weil man dann die Animation schneller zeichnen kann. Oder ob man das bewusst als Stilmittel gewählt hat. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, manchmal macht man das aus Spargründen, aber es ergibt auf jeden Fall Sinn, finde ich, und man driftet dann auch ab und zu mal ab in so eine Art, wo das aussieht wie ein farbiges Manga-Panel. Das ist auch ganz niedlich eigentlich, wo du dann mit kleinen Sprechblasen arbeitest und so. Also ich sag mal, dem Humor der Serie passt sich das Zeichenstil auf jeden Fall an.
Deswegen, es hat auch dann immer ganz, ganz einen schönen Impact, sag ich mal, gerade wenn dann sowohl dann die Kampfszenen als auch die Gag-Szenen, es werden so nochmal richtig schön unterstrichen, wenn es dann zum quasi Höhepunkt kommt und dann die Punchline, die literally die Punchline kommt, sowohl beim Gag als auch bei den Kämpfen, dann so nochmal unterstrichen wird und hat irgendwie dadurch auch ein bisschen auch eine kleine Einzigartigkeit, dadurch, dass es dann manchmal wirklich aussieht wie ein Manga-Bild oder wie eine Manga-Seite. Deswegen muss ich auch sagen, ich würde auch sagen, die deutsche Synchro würde ich als sehr gelungen bezeichnen. Ich hatte es mir jetzt also auch auf Deutsch angeschaut und da sind auch die typischen deutschen Anime-Sprecher häufig dabei, die man auch schon ein paar anderen Serien gehört hat, auch unter anderem der One Piece Ruffy-Sprecher, war jetzt in der vierten Folge, glaube ich, müsste er das sein, der den Kontrahenten gesprochen hat, aber nicht ganz so hoch wie er Ruffy eigentlich spricht, aber auch eine sehr gute Leistung. Auch gerade die weibliche Version von Ranma finde ich da auch ganz, ganz stark irgendwie, weil sie so eine sehr kratzige Frauenstimme hat. Das passt nämlich super, finde ich, zu dem Charakter und auch dazu, dass sie eben dann irgendwie halt halb Mann, halb Frau ist. Das irgendwie nochmal, finde ich, nochmal auch eine sehr passende Wahl, so eine Art kratzige Stimme zu nehmen. Und auch dieses aufgedrehte, hibbelige, was viele der Figuren haben, kriegen die deutschen Sprecher sehr gut rüber. Deswegen da viel Lob dafür.
Also sie haben auch tatsächlich fast alle Sprecherinnen und Sprecher des Maincasts von damals erneut, also wieder besetzt sozusagen. Ich glaube, es gab nur eine Ausnahme, weil jemand gestorben ist, aber das ist schon bei den Main, bei den Hauptcharakteren ist es das
dann,
Original
dann sozusagen. Dann noch beeindruckender, dass dann eben wahrscheinlich da in den 70er, 80er Jahren dann 20-Jährige das oder 90er Jahren und vielleicht, als es nach Deutschland gekommen ist, 20-Jährige gesprochen haben und jetzt sind es vielleicht so Ende 40, Anfang 50-Jährige, die das Highschool-Figuren sprechen und das fällt jetzt nicht unbedingt auf. Also manche natürlich ein bisschen älter, aber so noch, dass es jetzt nicht absolut negativ auffällt. Deswegen noch da nochmal extra Lob für diese Leistung.
Ja, ich glaube, dass die sind in den müssten in
ich glaube 90ern ist nach Deutschland
gekommen. In den 90ern sind, genau, die haben ja immer ein bisschen gebraucht dann, ne? Dragon Ball ist erst nach 10 Jahren dann in Deutschland gelaufen. So die Zeiten sind viel länger gewesen früher. Und RTL 2 hat sich dann auch durchaus an älteren Serien bedient. Ich glaube nur daran mal, männliche Sprecher ist verstorben, ja, glaube ich, der Original und hat jetzt einen neuen Sprecher bekommen. Genau. Nee, finde ich auch. Deswegen habe ich auch dann, ich habe in Japanisch reingeschaut, ist auch natürlich toll, ne? Also japanische Synchronkunst ist auch ein ganz großes Kino meistens. Aber allein schon aufgrund des wohligen Nostalgie-Schimmers habe ich dann auch die deutsche Synchro weitergeguckt.
Ja.
Dann, okay, also kann man sich durchaus echt mal anschauen, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Es hat mal, wenn man halt diesen Art von japanischem Humor mag, dieses, ne, Frivole, ein bisschen sehr skurrile, so alles ist sehr drüber, wenn man da ein bisschen was mit anfangen kann, dann auf jeden Fall mal reinschauen. Wie gesagt, tut auch nicht. Also es ist ja auch dadurch, dass man mit einer Folge, ich glaube, da hat man auch schon einen sehr guten Überblick. Also dadurch ist, wir sind zwar quasi noch in der Phase, wo erstmal Charaktere noch vorgestellt werden. Aber sozusagen der Stil und die Erzählweise und auch der Humor, der ist schon ab der ersten Folge sehr präsent. Das heißt, wenn man da einfach mal reinguckt und schon mit der ersten Folge dann eigentlich Lust bekommen hat auf mehr, dann ist man da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Deswegen da auf jeden Fall Empfehlung für so eine locker, leichte, kurzweilige Serie.
Ja. Was mir übrigens aufgefallen ist im Vergleich mit dem Original, mit der original ersten Folge, dass, also natürlich sicherlich, ich habe auch keinen Inflationsrechner bemüht, ich weiß nicht, was die erste Folge damals gekostet hat und was die jetzt kostet. Mein Eindruck ist, auf der einen Seite ist natürlich die Technik viel weiter gegangen, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob die jetzt auch teurer ist, weil wenn man sich so die Hintergründe anschaut und die Bewegungen anschaut und so weiter, es wirkt heute schon hochwertiger als damals. Ne? Also es gibt natürlich auch Animes von damals, die absolut hochwertig und grandios sind. Ne? Also so, aber im direkten Vergleich glaube ich, dass mehr Geld in die Produktion des Aktuellen geflossen ist, als jetzt inflationsbereinigt damals in die ersten Folgen geflossen ist. Zum Beispiel dieser Kampf am Anfang zwischen Ranma und seinem Vater, wo wir noch nicht wissen, also wo er als Mädchen ist und sein Vater als Panda, wo Ranma einfach gegen den Panda kämpft im Prinzip und wir noch gar nicht so wissen, was da jetzt eigentlich Phase ist, der findet im Original in so einer verlassenen Seitenstraße statt und in dem neuen ist es ja eine belebte Hauptstraße mit Publikum und im Hintergrund ist Bewegung und so Zeug, ne? Also das aber so als einfacher Vergleich.
Ja, ich glaube, da sieht man auch schon, dass da mehr Geld da reingeflossen sind. Und ich denke mal auch durch die Netflix-Veröffentlichung, da ist auch dann nochmal mehr möglich, als was dann wahrscheinlich damals man gemacht hat und investiert hat.
Ja. Gut.
Jo.
Kurzweilige Empfehlung. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Mhm. Da geht's weiter. Ich habe auch schon zwei Vorschläge für dich, Lukas. Was wir da sogar zwei.
Das Aktuelles und was Älteres.
Das besprechen wir gleich,
wenn das Mikrofon aus ist. Also dann, macht's gut.
Jo. Tschüss.